Ja, himmlischer Vater, wir loben und preisen dich, Herr, und auch heute möchten wir dir von ganzem Herzen danken, dass wir hier versammelt sein dürfen, dass wir das tun dürfen in aller Freiheit, Herr, ohne dass wir bedrängt werden, Herr, und ich möchte auch an dieser Stelle alle unsere Geschwister in aller Welt dir vor dich bringen, Herr, die vielleicht gerade in diesem Augenblick sich auch treffen wollen, aber das nur unter großer Gefahr machen dürfen. Sei du mit ihnen, Herr, und sei du jetzt heute Morgen auch mit uns. Öffne du unsere Herzen und unsere Ohren für dein Wort heute Morgen, Herr. Ich danke dir für das von ganzem Herzen und lobe und preise dich, Herr. Amen. Amen. Ich möchte mich heute einem Thema widmen, das mich auch schon länger beschäftigt. Ich sitze ja hinter mir eingeblendet gegen den Strom. Und das hat natürlich nichts mit Elektrizität oder so etwas zu tun, wo man irgendwo am falschen Ort hinlangt und dann putzt ein Eis, auf Schweizerdeutsch gesagt. Sondern es geht natürlich um einen Strom im Wortsinn, nämlich einen Wasserstrom, gegen den man schwimmt, und im übertragenen Sinne werden wir sehen, was damit alles gemeint sein kann. Nur so viel schon vorweg, überraschungsfrei: gegen den Strom zu schwimmen braucht wesentlich mehr Kraft und Energie, und umgekehrt sich vom Wasser treiben zu lassen, ist in der Regel wirklich entspannend und ohne Kraftanstrengung möglich. Ihr seht, hoffe man sieht es hinter mir, ein Bild von Menschen, die sich in Schlauchbooten da im Wasser treiben lassen, und diejenigen, die aus dem Kanton Bern kommen, oder vielleicht auch die anderen, die wissen auch schon, wo diese Aufnahme entstanden ist, nämlich im Abschnitt der Aare zwischen Thun und Bern, die ist nämlich genau für solche Dinge extrem beliebt. Dort diesen Sommer ist es nicht so oft, war das Wetter nicht oft so gut, dass man das machen konnte. Und die Aufnahme, die stammt auch genau noch in der Nähe von, näher bei Thun als bei Bern. Und an einem schönen Sommertag sind das Dutzende und vielleicht sogar, ich weiß es nicht, Hunderte von Menschen, die sich so mit dem Strom treiben lassen. Als Buben haben wir das auch gemacht, allerdings nicht auf der Aare, das war zu weit weg, sondern auf einem Bach ganz in unserer Nähe. Aber auch dieser Bach hat eine extrem starke Strömung. Zudem war das Wasser saumäßig kalt, es war Quellwasser, ganz klares Wasser. Und dort haben wir, und dort ging es wirklich auch flott voran mit unserem selbst gebauten Floß, nicht ein Schlauchboot wie hier auf den Bildern. Mühsamer war dann das Zurückziehen jeweils. Es war dann ein kurzer Spaß da, die paar Meter den Bach runter und dann gegen die Strömung das Floß wieder hochzuziehen an einem Seil, war dann wesentlich mühsamer. Leider hatte der Bach keinen Rückwärtsgang. Und so mussten wir halt das Floß wieder aufziehen. Aber eben bereits damals, im jungen Alter, haben wir gelernt, dass gegen den Strom zu kämpfen schwieriger und wesentlich weniger lustig ist, als umgekehrt sich mit dem Strom treiben zu lassen. Als Bub und später auch als Teenager und junger Erwachsener bin ich auch im übertragenen Sinn, muss ich leider gestehen, lieber mit als gegen den Strom geschwommen, weil ich, gelinde gesagt, nicht über ein sehr ausgeprägtes Selbstwertgefühl verfügt habe. Ich weiß eigentlich nicht, warum das so war, aber es war einfach definitiv so. Vielleicht, weil ich lange immer und fast überall der Kleinste war. Ich war immer, also wirklich, bin immer noch nicht sehr groß, aber damals war ich wirklich sehr klein. Bin dann erst, irgendwie weiß nicht, 17, 18 noch ein bisschen, hat es noch so ein kleiner Turbo gezündet. Oder? Ich war immer auch immer der Kleinste und vielleicht hat das irgendwie auf mein Selbstwertgefühl gedrückt. Das ist möglich, sei dahingestellt. Aber wenn man mit dem Strom schwimmt, besteht der große Vorteil darin, dass man dann automatisch weniger auffällt und weniger aneckt und das Leben in der Regel angenehmer ist oder es einem zumindest so vorkommt. Stellt euch auf diesem Bild hinter mir einmal ein Boot vor, das gegen den Strom schwimmen würde. Alle würden das Boot, aber vor allem die Menschen darin, anstarren und sich fragen, was wohl mit denen los sei. Also gut, bei der Strömung da in der Aare wird das sowieso nur mit einem Außenbordmotor überhaupt möglich, sicher nicht mit Menschenkraft. Aber die Leute, die da entgegenkämen, wie ein Geisterfahrt, sie werden wie ausgestellt, gegen den Strom schwimmen. Und wenn man wie ein eher unsicherer und schüchterner Mensch ist, wie ich es eben damals, zumindest damals halt war, möchte man um jeden Preis vermeiden, irgendwie und irgendwo aufzufallen. Das Schlimmste in der Schule war jeweils, wenn es da ab und zu, es gab es damals noch nicht so häufig zum Glück wie heute, dass man Vorträge halten musste. Meine Tochter, die musste die ganze Zeit Vorträge halten. Ich habe das nicht so oft machen müssen, Gott sei Dank. Dort ist man dann wirklich eben ausgestellt und kann sich nicht in der Masse verstecken. Und dieses mit dem Strom schwimmen ist eben fast eine perfekte Tarnung. Man fällt nicht auf, wird nicht gesehen, ist in der Menge fast unsichtbar. Ein graues Mäuschen. So ist es mir sehr, sehr lange wohl gewesen, wahrscheinlich zu lange. Das hat sich mit der Zeit, Gott sei Dank, dann verändert, ist besser geworden, als ich dann beruflich auch zum ersten Mal ein Team leiten musste oder durfte, weil der Chef praktisch über Nacht ins Ausland versetzt wurde und ich zu seinem Nachfolger dann bestimmt wurde. Ich habe dann gemerkt, dass ich das kann, dass ich oder zumindest nicht schlechter als andere. Und endgültig, echt schwierig, ja unmöglich, nicht im Mittelpunkt zu stehen und nicht aufzufallen, sich nicht in der Masse verstecken zu können, war dann an der eigenen Hochzeit. Dann ist das echt schwierig, oder? Es kommt dann gar nicht gut an, wenn in der Kirche da in der hintersten Reihe Platz nimmt. Gut, kleiner Spaß. Aber ja, dort kann man sich wirklich nicht mehr verstecken. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass es eigentlich gar nicht wehtut, oder? Und ich konnte den Tag von morgens früh bis abends spät richtig genießen. Aber jetzt genug von mir erzählt. Ich möchte damit eigentlich nur sagen, dass es eben für mich lange und wie gesagt zu lange das Bequemste war, mit dem Strom zu schwimmen, dass sich das aber wirklich spätestens seit oder mit der Bekehrung geändert hat. Aber offensichtlich, oder wenn man rumschaut, bin ich nicht der Einzige, der sich wohlfühlte, mit dem Strom und damit der Mehrheit zu schwimmen. Das Problem damit ist einfach, dass man sich treiben lässt und es nicht selbst in der Hand hat, wohin die Strömung einem treibt und dass die Mehrheitsmeinung oder Strömung, sagen wir mal, oft in schwieriges Gewässer münden kann. Dazu reicht also ein Blick in die Geschichtsbücher. Aber der Gruppendruck in unserer Welt ist groß. Wir erkennen, wie schnell wir dahin kommen, etwas zu tun, das auch andere tun. Und das tun doch alle, das können wir auch. Das ist doch so üblich. Viele schwimmen mit dem Strom, wie ich eben damals, weil es so bequem und weniger anstrengend ist, man sich weniger Gedanken machen muss und auch keine komischen Fragen beantworten muss. Oder wenn man einfach mit dem Strom, wie alle anderen oder wie die meisten anderen schwimmt. Und das Verhalten der Allgemeinheit scheint dann eigenes Unrecht entschuldigen zu können. Oder noch schlimmer, wir erkennen nicht mehr mal das Unrecht. Und also ich möchte jetzt nicht so steif, wie sagt man, steif und fest behaupten, dass die Mehrheitsströmung quasi in jedem Fall ins Unglück führt. Das ist natürlich nicht der Fall, oder? Also sicher nicht. Allerdings hat Mark Twain einmal gesagt, whenever you, kann man das mal ausblenden, das Bild da. Whenever you find yourself on the side of the majority, it's time to pause and reflect. Oder auf Deutsch, wann immer wir uns auf der Seite der Mehrheit finden, dann ist es Zeit, mal innezuhalten und zu überlegen. Mir ist nicht bekannt, in welchem Zusammenhang und in welcher Absicht er diese Aussage gemacht hat, also Mark Twain. Ich gehe davon aus, dass er damit ausdrücken wollte, dass wir uns in einer solchen Situation zumindest ein paar Fragen stellen sollten und uns bewusst werden, dass die Mehrheit eben oftmals falsch liegt. Das ist nicht nur jeden Samstagabend beim Zahlenlotto so, wo eigentlich alle, kann man sagen, grob gesagt, wenn man das rundet, alle falsch liegen, völlig daneben. Manchmal hat überhaupt niemand die richtigen Zahlen angekreuzt. Oder auch an der Börse ist es vielleicht nicht so ausgeprägt, aber auch so, dass die meisten eigentlich daneben liegen und Geld verlieren. Und es ist auch in vielen anderen Dingen so und leider auch im Glauben. Beim Zahlenlotto und an der Börse geht es ja nur ums Geld, oder? Und um irdische Dinge, die eh vom Rost und von den Motten zerfressen werden. Aber beim Glauben an Jesus Christus geht es um alles. Und wir kommen nachher noch darauf zurück. Und der vorherrschende Strom, der Mainstream, wie man ja auf Englisch sagt, ist noch je nach kulturellem Hintergrund und je nach Epoche unterschiedlich. Was heute in Japan, Indien oder irgendeinem afrikanischen Land als normal, als Mehrheitsverhalten gilt, muss nicht gleichzeitig unbedingt auch bei uns oder irgendwo in Südamerika normal sein. Dann gibt es Veränderungen über die Zeit. Zum Beispiel in der Mode, wo sie im Zeitablauf ja ganz besonders augenfällig, die Veränderungen ganz besonders augenfällig sind. Man spricht deshalb ja auch von Modeströmungen. Wenn ich mir mit grauen Fotos aus meiner Teenie-Zeit anschaue, aus den frühen 70er Jahren, so möchte ich also keinem heutigen Teenager raten, so herumzulaufen, außer er möchte zum Gespött werden. Also da gibt es Modeströmungen. Sogar beim Essen lassen sich über die Zeit solche Verschiebungen der Strömungsverhältnisse in Anführungs- und Schlusszeichen feststellen. Es ist noch nicht so lange her, da schwammen Vegetarier noch gehörig gegen den Strom. Ich erinnere mich noch gut, wie meine älteste Schwester, ist 7 Jahre älter als ich, in den 70er Jahren in den Restaurants sich nach vegetarischen Menüs erkundigte und dabei komisch angeschaut wurde. Sie bekam dann meistens das normale Menü einfach ohne Fleisch. Also nicht so viel. Heute zeichnet sich schon langsam ab, dass Fleischessen nicht nur aus der Mode kommt, sondern sogar verpönt wird als das neue Rauchen. So stand im 9. Juli diesen Jahres in der Luzerner Zeitung: Kein Fleisch mehr. Mensa der Uni Luzern krempelt ihr Angebot um. Ab August wird das Angebot ausschließlich vegan und vegetarisch sein. Der Tagesanzeiger schrieb dann letzte Woche dazu, dass die Bauern und die Metzger darüber entsetzt seien. Ja gut, das kann man irgendwie noch nachvollziehen. So ändern sich die Strömungsverhältnisse oder der Zeitgeist. Was früher noch gegen den Strom war, ist heute mit dem Strom. Tempora mutantur et nos in illis, wie der Lateiner sagt, oder besser verständlich vielleicht auf Deutsch, die Zeiten ändern sich und wir uns in ihnen oder mit ihnen. Was heißt das nun für die Menschen ganz allgemein und speziell für uns Christen? Man sagt ja in der Welt nicht ohne Grund, dass die einzige Konstante der Wandel, also die Veränderung, sei. In den letzten anderthalb Jahren hat sich weltweit so viel verändert, wie vielleicht noch nie vorher in einer solch kurzen Zeit. Aber vielleicht täuscht es ja auch, weil man eben das selbst erlebt und nicht nur aus den Geschichtsbüchern kennt. Für die meisten Menschen sind solch schnelle und tiefgreifende Veränderungen des bisher vertrauten Umfeldes oftmals nur schwer zu verdauen oder zu verkraften. Ich bin wirklich kein Prophet und sage das in aller Demut, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass die kommenden Jahre noch wesentlich tiefgreifendere Umbrüche bringen werden, als wir bis jetzt gesehen haben, mit meiner persönlichen Einschätzung nach leider nicht in eine gute Richtung. Für Menschen, die den Glauben an Jesus Christus nicht haben, und das ist leider die ganz große Mehrheit der Bevölkerung, ist das noch viel schwieriger als für uns. In solchen Zeiten ist es für diese Menschen, wie wenn sie den Kompass verloren hätten oder wie wenn sie gar nie einen Kompass besessen hätten. Oder noch schlimmer, sie haben zwar noch einen Kompass, aber er zeigt in eine falsche Richtung und führt sie in die Irre. Oder wenn das Fundament, auf dem sie ihr Leben aufgebaut haben, zu wanken beginnt, nicht stabil ist, eben auf Sand gebaut und sie vielleicht sogar ins Straucheln kommen. Wenn man sich die Nachrichten in den Medien, in allen Medien anschaut bzw. liest, so stellt man fest, dass Einsamkeit, Depressionen, Suizide, Drogen- und Tablettenmissbrauch, häusliche Gewalt und andere unerfreuliche Dinge in letzter Zeit massiv zugenommen haben, und zwar weltweit. Ich spreche da jeweils nicht einmal besonders von der Schweiz. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie alles noch ein bisschen erträglicher ist bei uns als andernorts. Das heißt, dass sehr viele Menschen haben Schaden genommen bis zum freiwilligen Tod als vermeintlich letzter Ausweg. Und das ist sehr traurig. Ich habe vorher gesagt, tempora mutantur et nos in illis, oder eben, dass die Zeiten sich ändern und wir uns in ihnen. Das geht auch für uns Christen. Wir werden durch Jesus Christus mehr und mehr verändert, verwandelt, wenn wir das wirklich zulassen und ihn in uns wirken lassen. Die wenigsten, ich jedenfalls nicht, die wenigsten von uns können sich aber vollständig von dem, was in der Welt geschieht, sei es früher oder auch jetzt, abkapseln, denn wir sind zwar nicht von dieser Welt, aber wir leben in ihr. Aber wir haben einen Kompass, den wir nicht verlieren können, der uns nie im Stich lässt, indem er uns in eine falsche Richtung weist. In Hebräer 13,8 lesen wir nämlich, das kennt ihr alle vielleicht sogar auswendig, oder diesen Vers, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Er und sein Wort zeigen uns in die richtige Richtung, auch wenn wir manchmal auf Umwegen ans Ziel geführt werden, wie wir ja letzten Sonntag von Andreas Russell so schön gezeigt bekommen haben. Zudem gibt es nicht nur Umwege, sondern seine Wege sind nicht mit, sondern definitiv gegen den Strom. Es gibt zum gegen den Strom schwimmen verschiedene Redewendungen, zum Beispiel, dass nur tote Fische mit dem Strom schwimmen. Das stimmt zwar, aber besser gefällt mir, wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen. Da hat man ja auch ein Ziel vor Augen, ist eine positive Ausrichtung, man will zur Quelle. Und dann muss man halt gegen den Strom schwimmen. Und Jesus ist die Quelle des Lebens. Im Psalm 36, Vers 10 lesen wir, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Von dem Herrn aus einer ganz unabhängigen, in sich selbst alle Fülle bergenden Quelle geht alles geschöpfliche Leben aus. Durch ihn wird es erhalten, von ihm allein kann es zur Vollendung geführt werden. Das Geschöpf hat Leben, aber die Quelle des Lebens ist einzig der Schöpfer. Der Herr allein kann leibliches, geistiges und geistliches Leben geben. Das habt ihr sicher schon gemerkt, ist nicht von mir, sondern mit diesen Worten hat Charles Spurgeon diesen Vers kommentiert. Und in Johannes 4,14 sagt Jesus zu der Frau aus Samaria am Jakobsbrunnen folgende Worte: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Nicht von dieser Welt, das sagen ja manche Leute, vielleicht ein wenig spöttisch über uns Christen, weil die wissen ja nicht, scheinen nicht ganz kapiert zu haben, wie es in dieser Welt zugeht und wie man sich da verhält. Das stimmt ja eigentlich auch. In Johannes 17,16 steht nämlich eigentlich genau das, nämlich, dass wir nicht von dieser Welt sind, gleich wie Christus auch nicht von der Welt ist. Noch deutlicher formuliert es aber Paulus in seinem Brief an die Philipper, und zwar im dritten Kapitel, im Vers 20, da schreibt er, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Umgekehrt heißt das, wenn wir unser Bürgerrecht im Himmel haben, so sind wir hier auf der Welt Fremdlinge. Deshalb war für Dietrich Bonhoeffer Fremdlingsherrschaft der Platz der christlichen Gemeinden in der Welt. In seiner Schrift Nachfolge schrieb er, die Welt feiert und sie stehen abseits. Die Welt schreit, freut euch des Lebens und sie trauern. Sie sehen, dass das Schiff, auf dem festlicher Jubel ist, schon leck ist. Die Welt fantasiert von Fortschritt, Kraft, Zukunft. Die Jünger wissen um das Ende, das Gericht und die Ankunft des Himmelsreiches, für das die Welt so gar nicht geschickt ist. Darum sind die Jünger Fremdlinge in der Welt, lästige Gäste, Friedensstörer. Sie stehen als Fremdlinge in der Kraft dessen, der der Welt so fremd war, dass sie ihn kreuzigte. Diese Worte sind von Dietrich Bonhoeffer. Wir haben am letzten Donnerstagabend haben wir hier Gesprächskreis gehabt und wir haben in Jakobus 4 die ersten 10 Verse gelesen und darüber gesprochen. Nun ist Jakobus nicht einer, das gelinde gesagt, der besonders zurückhaltend und diplomatisch formuliert, sondern die Dinge wirklich auf den Punkt bringt. So auch in Vers 4, eben im Kapitel 4, wo er schreibt, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Die Welt ist hier natürlich die Mehrheit, mit der wir nicht Freundschaft haben sollen. Was aber offenbar bei den Adressaten seines Briefes der Fall war und weshalb er sie als Ehebrecher und Ehebrecherin bezeichnet, in Analogie zum abtrünnigen Israel, das im Alten Testament ja oft als Hure bezeichnet wird. Daraus ergibt sich schon, dass wir Fremdlinge sind und bleiben sollen, die gegen den Strom schwimmen. Man kann eben nicht zwei Herren dienen, Gott und zugleich auch noch irgendwem oder irgendetwas auf der Welt. Wer als Daniel und seine Freunde haben diesen Grundsatz mehr beherzigt? In Daniel 3,18 spricht eben dieser Daniel zu Nebukadnezar diese Worte. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Diese jungen Männer hatten den Mut und den unerschütterlichen Glauben an Gott. Sie trafen ihre Entscheidung gegen die Meinung der Mehrheit und gegen den Befehl des Königs. Und sie trafen sie aber mit ihrem Gott. Gegen den Strom schwimmen kann man nur in Gemeinschaft mit dem Herrn und in seiner Kraft. Aus eigener Kraft können wir nicht gegen den Strom schwimmen, oder zumindest nicht auf Dauer, sondern nur für eine kurze Zeit. Und als warnendes Beispiel mag uns Petrus dienen. Er sagt ja zu Jesus: Wenn alle an dir Anstoß nehmen werden, ich werde niemals Anstoß nehmen. Petrus wollte wohl gegen den Strom schwimmen, aber er glaubte es aus eigener Kraft schaffen zu können. Deshalb erlitt er eine schmerzliche Niederlage und weinte dann bitterlich, als er genau dies feststellen musste. Gegen den Strom zu schwimmen ist darüber hinaus in erster Linie eine persönliche Sache. Gott stellt uns auch heute noch Menschen zur Seite, die uns eine Hilfe sein können, doch die Herausforderung richtet sich schlussendlich an jeden Einzelnen von uns. Du aber bleib in dem, was du gelernt hast, sagt Paulus zu Timotheus und fordert ihn damit eigentlich auf, gegen den Strom zu schwimmen. Denn was er gelernt hat, ist eben nicht Mainstream, sondern quasi ein Minderheitenprogramm. Sind wir bereit, gegen den Strom zu schwimmen? Und zwar, also das habe ich jetzt nicht explizit gesagt, das kommt mir eigentlich jetzt gerade in den Sinn, oder? Man kann auch quasi im negativen Sinn gegen den Strom schwimmen, oder? Also, wenn jemand irgendwie ein notorischer Mörder ist, dann ist es auch nicht Mehrheit, oder? Aber ich meine natürlich jetzt im positiven Sinn immer gegen den Strom zu schwimmen. Nur das noch als Präzisierung. Eben sind wir bereit, Dinge zu tun, die alle anderen Dinge nicht tun, aber eben im positiven Sinn. Weil wir dem Herrn wohlgefallen möchten und weil wir überzeugt sind, so richtig zu handeln. Die meisten Menschen sind nur Mitläufer. Es ist eben, wie gesagt, einfacher, angepasst zu leben, gleich wie die Masse, so wie sie lebt. Es ist einfacher, mit dem Strom zu schwimmen und alles so zu tun, wie die anderen es auch machen. Der Herr aber will nicht, dass wir angepasst sind. Jesus selbst war ja auch nicht angepasst. Er will uns verändern und aus uns neue Geschöpfe machen. Lernen wir gegen den Strom zu schwimmen. Was heißt das? Schwimme gegen den Massengeist, die Massenmedien auch, und bewahre dabei deine Ruhe und auch Gelassenheit. lass dich vom Herrn tragen. Gott wird dich tragen bis ins hohe Alter, heißt es in Jesaja. Er lässt die Dinge so kommen, wie sie kommen müssen, so wie sie bestimmt sind seit ewigen Zeiten. Versuchen wir für einmal, uns nicht gegen das Zeitgeschehen zu stellen, welches der Herr festlegte. Lassen wir uns nicht hetzen von irgendwelchen Strömungen, die gerade jetzt oder zukünftig aktuell sind. Lassen wir uns vielmehr vom Geist Gottes leiten, so wie es in Römer 8, 14 steht. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Der Geist Gottes wird uns sicherlich nicht mit dem Strom schwimmen lassen. Aber es braucht oft sehr viel Zivilcourage und Gnade des Herrn, dass man Haltung bewahrt, Rückgrat zeigt und standfest bleibt, um eben gegen den Strom zu schwimmen, wenn es einem angezeigt erscheint. Ich möchte das an einem konkreten und aktuellen Beispiel darlegen, das ich persönlich und vielleicht einige von euch auch gerade persönlich erlebe. Es geht dabei um die Corona-Impfung, die ja seit einiger Zeit auf allen Kanälen gepusht wird. Und ich will jetzt wirklich nicht im Geringsten für oder gegen die Corona-Impfung Stellung nehmen, oder wer bin ich denn, dass ich sowas tun könnte? Wirklich, wirklich nicht, es geht mir überhaupt nicht. Nicht im Geringsten darum. Es ist wichtig, dass ich das so sage. Es geht mir um etwas anderes. Was ich einfach feststellen kann oder muss, oder mit dem Nicht-Geimpft-Sein, spüre ich zum ersten Mal in meinem Leben, und ich bin das auch nicht mehr der Jüngste, im privaten Umfeld, aber auch von offizieller Seite und medial, was es heißt, gegen den Strom zu schwimmen. Ich sage auch nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, da gegen den Strom zu schwimmen. Wie gesagt, es ist nur ein Beispiel, so wie ich es jetzt zum ersten Mal erlebe. Und das habe ich im Zusammenhang mit dem Glauben noch nie erlebt. Da begegnet einem in der Schweiz, wenn man bekennt, und das tue ich immer wieder, dass man an Jesus Christus glaubt, vielleicht Achselzuckel, Desinteresse, Unverständnis, Ablehnung, aber nicht als Person, sondern Ablehnung von Gott, an Gott zu glauben oder überhaupt Gott grundsätzlich in Frage zu stellen, dann vielleicht Mitleid, noch ein bisschen Belustigung, aber noch nie Feindschaft oder gar Ausgrenzung. Das habe ich noch nie erlebt, oder? Wenn man dagegen nicht geimpft ist, muss man heute mit Gegenwind, und zwar einer steifen Brise, rechnen. Kürzlich bei einem Mittagessen mit ehemaligen Arbeitskollegen, bis auf einen alle schon pensioniert, hat jemand gesagt, und der saß direkt neben mir, dass es immer noch Idioten gäbe, die nicht geimpft seien. Dann habe ich dann gesagt, ja, ich bin so ein Idiot. Und da war ihm dann seine Aussage nicht mehr so recht, und ich musste dann irgendwie fragen, ja, wieso? Ja, nicht, oder? Ich nicht geimpft sein, aber da konnte dann meine Überlegungen da darlegen. Und damit war das Thema dann mal erledigt. Ich habe aber das Unverständnis, oder, der anderen am Tisch gespürt. Ich habe mich nicht, also mich echt unwohl gefühlt, oder? Fast wie ein Aussätzig oder ein Außerirdischer, was ja nach dem, was wir gehört haben, ja noch zutrifft. Eigentlich, wir sind also halb Außerirdische als Christen, oder? Weil wir das Bürgerrecht im Himmel haben. Und von den 9 Personen am Tisch war ich der Einzige, der nicht geimpft war. Für die anderen war das alles selbstverständlich. Das war Mitte Juli, und seither ist es, was den Gegenwind anbelangt, nicht besser geworden, sondern die Einschränkungen sind nur noch größer geworden. Mittlerweile kann ich praktisch nirgends mehr hin. Zumindest von Tageswangen nach Kloten, da kann ich noch ohne Probleme kommen, Gott sei Dank. Aber ich kann nicht mehr werde nie mehr fliegen. Ich habe im August meinen letzten Flug gehabt in meinem Leben. Und in der Schweiz soll man auch bald nicht mehr ohne Tests in ein Restaurant gehen können. Das wird ja geprüft. Und was eine weitere Einschränkung darstellt, ich will jetzt nicht jammern, oder? Und ich stelle das einfach fest, dass es so ist, oder? Und das wäre vor 2 Jahren noch unvorstellbar gewesen. Ich will an dem Beispiel nur zeigen, was es heißt, gegen den Strom zu schwimmen, oder? Und wie gesagt, unabhängig, ob das jetzt doof ist, hier gegen den Strom zu schwimmen, oder ob das einfach, das ist das erste Mal, dass ich das persönlich, wie gesagt, erlebe, und das ist dieses Beispiel halt, oder? Dass man ein Außenseiter ist, dass man als, vielleicht sogar als gemeingefährlicher Querulant und Superspreader angesehen wird, ist nicht besonders lustig. Mit dem Strom zu schwimmen kann, oder gegen den Strom zu schwimmen, vielmehr kann eben irgendwie gefährlich sein. Ich komme mir dann irgendwie vor wie der Geisterfahrer auf der Autobahn, oder eine Gefahr für alle anderen, für die Normalen, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und es gibt Prediger, die die Impfung bereits als das Mahlzeichen des Tieres betrachten. Das halte ich für völlig daneben und nicht im geringsten haltbar. Aber was es mir aber zeigt, oder, ist, dass es wie, das ist meine persönliche Empfindung, oder, und die habt ihr vielleicht anderes, wie, das ist wie eine Übung, wie eine Vorschattung auf das Mahlzeichen, das dann irgendwann mal kommen wird, oder? Und es zeigt uns auch, wie schnell so etwas kommen kann. Und ist meines Erachtens das eigentlich das Wichtigste, was auch im Matthäus 24 im Jesus gesagt hat im Zusammenhang mit der Endzeit, eine Aufforderung zur Wachsamkeit, oder, dass wir da wachsam sein sollen in dem Ganzen. Und wir wissen ja selbstverständlich nicht, ob jemand von uns diese Zeit des Mahlzeichens überhaupt erlebt, weil wir nicht wissen, wann das passieren wird, ob wir dann überhaupt noch auf Leben, erstens, und zweitens, und je nachdem, wie die Entrückung zeitlich verortet wird, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten dazu, vor der Trübsal, mitten in der Trübsal oder am Ende der Trübsal, sind wir dann gar nicht mehr auf dieser Erde und werden davor bewahrt, das Mahlzeichen allenfalls anzunehmen. Ich möchte noch mit einem anderen Gedanken zum Schluss kommen. Wir Christen haben ja nicht die Aufgabe, die Welt als Ganzes zu verbessern. Das können wir auch gar nicht. In unserem direkten Umfeld natürlich schon. Sondern dafür zu sorgen, dass Menschen aus der Welt heraus gerettet werden. Das ist unser Auftrag. Wir rücken auf dem Deck nicht mehr die Stühle zurecht, wenn wir sehen, dass das Schiff schon in Schieflage ist, so wie auf der Titanic. Wir sollen Salz und Licht sein, doch eben nicht, indem wir versuchen, da das System Welt quasi zu verbessern, da revolutionär tätig zu sein, was eben gar nicht möglich ist. Das lehrt uns übrigens die Bibel, oder? Sondern indem wir in Gottesfurcht leben und gute Werke tun. Paulus ruft uns in Römer 12,2. Jetzt geht es wieder nicht. Dazu auf, gegen den Strom zu schwimmen, indem wir uns nicht der Welt anpassen. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und gegen den Strom zu schwimmen ist vielleicht doch nicht so schwierig für uns Christen, weil wir wissen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Und wer geliebt ist, der muss ja nicht unbedingt beliebt sein. Amen.